Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Heute ist der letzte Tag auf Erden. Schon jahrelang wurde das Risiko höher. Aber erst heute hast du es erfahren und bist noch zu schockiert, um dir große Gedanken darüber zu machen. Aber eindeutig heute. Das Risiko der totalen Vernichtung der menschlichen Zivilisation wird heute realisiert. Siehe die Folge Little Boy, aber mal 1000. Heute kann es aber nicht anders kommen. Atombunker im Hintergarten, schön. Den habt ihr unter Eisenhower schon gebaut. Seht die Folge Fallout Shelter. Truman hat Raketen bauen lassen, damit, wenn wir umkommen, zumindest auch der Feind umkommt. Mutual Assured Destruction. Gegenseitige garantierte Zerstörung. Eben die Definition von was heute passieren wird. Du erfuhrst, dass heute der letzte Tag wird. Der 22. Oktober 1962, als heute der Präsident im Fernsehen kam. Kennedy am Pult, durch das kleine RCA schwarz-weiß Fernseher.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised.
Kennedy warnt von sowjetischer Militärergänzung in der westlichen Hemisphäre, warnt von Soviet Military Buildup, von Raketen, die 1000 Meter reichen können, und sie bauen weitere, die doppelt so weit reichen. Können also von Kanada bis Peru jede Großstadt treffen. Plötzliche Massenvernichtung der gesamten Menschheit. Kennedy zitiert die Sowjetunion, sie brauchen keine Raketen außerhalb der Sowjetunion stationiert. Kennedy sagt, sie lügen offensichtlich. Denn jetzt haben sie welche in Kuba. Nukleare Waffen sind anders, sagt Kennedy. Sie sind eine Gefahr, selbst in ein kleines Land wie Kuba. Kennedy sagt, die USA hätte nie heimlich sowas gemacht. Lateinamerikanische Länder sind zum ersten Mal eine nukleare Gefahr ausgesetzt, sagt er. Weitere Aktionen sind notwendig. Wir werden keinen Krieg riskieren, wo der Sieg wie Asche in unserem Mund schmeckt, sagt Kennedy. Aber wir werden auch vor diesem Risiko nicht abschrecken. Es sind diese Worte, die dir sagen, dass wir heute aus Sturheit sterben werden. Zuerst aber eine Quarantäne, sagt Kennedy weiter. Alle Schiffe unterwegs nach Kuba können durchsucht und wenn sie Waffen transportieren, wieder zurückgeschickt werden. Aber natürlich nicht wie die sowjetische Blockade von Berlin 48. Wir werden andere Güter nicht stoppen. Und jede Attacke, die von Kuba auskommt, wird als Angriff der Sowjetunion gesehen und des solchen wird zurück angegriffen. Kennedy erwähnt die westliche Hemisphäre oft. Unsere Halbkugel der Erde, wo andere sich raushalten sollen. Er will auch die UN einschalten und verlangt, dass alle offensiven Waffen in Kuba abgebaut und weggebracht werden. Kennedy redet auch direkt zu der kubanischen Leute. Kennedy, der letzte amerikanische Präsident aller Zeiten. Und als sei nicht passiert, geht dann die normale Sendung weiter. Aber du weißt, dass heute, der 22. Oktober 1962, unser letzter Tag auf Erden ist. Kennedy ist zu stur, zu hart, um dass Khrushchev Alternativen bleiben. Es sind Raketen auf Moskau und Leningrad gerichtet. Und selbst wenn Moskau und Leningrad und alle russischen Städte vernichtet werden und dessen Alliierten sogar in Osteuropa, schießen die trotzdem zurück. Diese Schlange kann ohne Kopf beißen. Aber die USA auch. Und was unsere Alliierten nicht so toll finden, ist, dass Russland auch Raketen auf unsere Alliierten gerichtet haben. Paris und London und Bonn. Und selbst Washington und New York waren nie sicher. Schon lange hat die Sowjetunion unsere Städte von U-Booten mit Atomraketen zu vernichten, wie wir sie. Und so hat die USA Angst, dass zuerst angegriffen wird und haben deshalb die Fähigkeit mit unseren U-Booten auch entwickelt und weitere Raketen in der Türkei und Italien. Selbst wenn Washington und New York nicht mehr existieren, wird auch zurückgeschossen. Mutual Assured Destruction, gegenseitige garantierte Zerstörung eben. Wer schießt jetzt aber zuerst? Generäle auf beiden Seiten empfehlen, zuerst anzugreifen. Es ist strategisch vom Vorteil. In Kennedys und Khrushchevs Ohr wird das Gleiche geflüstert. Was sie davon abhält? Und auch selbst die U-Boot-Captains, die eigenständig und ohne Radiokontakt Befehle haben? Was sie von der Nutzung solcher Waffen abhält? Ist wegen dem Staub, das in die Atmosphäre geschleudert wird mit jeder nuklearen Explosion. Rauch durch Großbrände und Flächenbrände. Mit Städten kommt noch Öl und Kunststoffe hinzu. Die Sonne wird hinter dem Staub und Rauch versteckt. Und als sie nach Jahren wieder erscheint, gibt es keine Menschen mehr zu beleuchten. Denn die Menschheit wird diesen nuklearen Krieg nicht überleben. Die, die die Explosionen überlebt haben, werden verhungern. Und vor weniger als einer Woche wurde Kennedy und seine Berater von entdeckten sowjetischen Raketen auf Kuba berichtet. Medium- und Intermediate-Raketen, ein amerikanischer U-2-Spyplane, ein Flugzeug, das sehr hoch fliegt, außer Reichweite der Antiluftgewehre, entdeckte die russische Anlage in Kuba am 16. Oktober. Bloß 90 Meilen von der US-Küste. Deswegen die Quarantäne. 13 Tage lang war die Erde am Rande einer nuklearen Katastrophe. Es kam näher, als die Öffentlichkeit vermutete. Außer natürlich du. Du wusstest, dass die Welt am 22. Oktober enden wird. Fast käme es auch so weit. Das war aber ein bisschen übertrieben offensichtlich. Tatsächlich umzingelte die USA Kuba mit Schiffen und versuchten die sowjetischen U-Boote zu zwingen zu ufern. Mit Training-Sprengladungen wurden die russischen U-Boote genervt. Doch alle sowjetischen Schiffe drehten erstmal ab, nachdem der Radius der Blockade verkleinert wurde, um ihnen mehr Zeit zu geben. Und trotzdem war bei der sowjetischen Regierung keine Bereitschaft zum Einlenken zu erkennen. Und was die Amerikaner nicht wussten, ist, wie ungemütlich und stressig die russischen U-Boote waren und dass die sowjetischen U-Boote selber mit nuklearen Torpedos bewaffnet wurden. Das heißt, sie hätten die amerikanischen Boote, die auf sie schossen, jederzeit mit einer nuklearen Atompilz vernichten können. Und es käme auch fast dazu. Trotz Befehl, die nuklearen Waffen auf keinen Fall einzusetzen und trotz der Garantie der Selbstvernichtung mit so einem Akt, also eine nukleare Explosion ist so groß, dass das sowjetische U-Boot mit in die Luft gesprengt wäre. Und obwohl sie das wussten, waren diese Depth Charges der Amerikaner hier und da fast zu viel. Kennedy verlangte von Khrushchev, dass er die Anlage abbaut. Die Amerikaner durchsuchten sämtliche Schiffe unterwegs nach Kuba, um weiteres Waffenaufbau zu verhindern. Doch die Welt endete nicht am 22. Oktober 1962. Am 27. wurde ein sowjetisches U-Boot gezwungen, zur Oberfläche zu kommen. Nur ein paar Stunden nachdem ein amerikanisches U-2-Flieger über Kuba abgeschossen wurde. Also es kam doch sehr nahe dran, es gab ein paar sehr heikle Stunden. Es war auch der Meinung von Westeuropa, den Alliierten und auch viele von der Öffentlichkeit, dass Kennedy einfach zu hart, zu stur und zu große Drohungen und Befehle den Russen gibt. Und Khrushchev ist zu stolz und Amerikaner haben doch direkt vor der Tür von Russland in Europa nukleare Waffen gelagert und auf Moskau gezielt zuerst. Und wenn die Russen das Gleiche machen, flippt Kennedy aus. Das ist es, also der letzte Krieg, der nukleare Winter. Am 26. Oktober ging die Stationierung der Raketen weiter. Es wurden militärische Schritte debattiert. Es wurde eine Invasion für Kuba geplant, also am schlimmsten Fall der Fälle. Und Castro war für den Erstschlag von Atomwaffen in dem Fall einer US-Invasion Kubas. Also das, ja, also Castro war dafür, es war für diese paar Tage sehr viel im Spiel. Doch plötzlich gab Khrushchev nach, ist damit einverstanden, die Atomraketen von Kuba wieder abzuschaffen. Und Kennedy lässt es als Sieg gelten. Aber so ist es nicht ganz passiert. Kennedy und Khrushchev haben den wirklichen Deal geheim gehalten. Darauf bestand Kennedy, also bestand sehr stark drauf. Was ist aber so wirklich passiert? Was war der Deal, der 25 Jahre classified war? Wie sahen die Russen das Ganze zu der Zeit? Also wir sind nicht in einem nuklearen Winter umgekommen, weil Kennedy so tough war. Da gab es schon mehr. Und zwar bleibt dran. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Americana.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Für euch.
All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back.
Nikita Khrushchev wurde antworten, keins von den beiden wollten wirklich einen nuklearen Krieg. Die Konsequenzen wären einfach zu stark. Also wirklich, keiner wollte zuerst schießen, obwohl es strategisch natürlich am klügsten wäre. Aber jeder wusste, dass auch wenn man zuerst es gäbe keinen Sieg, den man da feiern könnte danach. Es gäbe keine Menschheit mehr. Öffentlich haben Kennedy und Khrushchev abgemacht, dass die Russen die Raketen in Kuba abbauen würden, wenn die USA Kuba nicht angreifen wird. Denn eine Invasion war wirklich auf dem Tisch, also war wirklich möglich. Heimlich aber musste Kennedy auch die Raketen in der Türkei abbauen. Das Ganze blieb 25 Jahre geheim. Die Kubaner selber fand ich auch, also deren Perspektive fand ich interessant, weil sie waren im Mittelpunkt von den Ganzen, sie wären angegriffen, Amerika wäre durch Atomkrieg umgekommen, also das war, so sahen die Kubaner das Ganze. Und es gab auch die lange Geschichte. Deswegen habe ich habe schnell gemerkt, ich hätte jetzt noch eine halbe Stunde über Kuba reden können, wenn ich nicht die Bay of Pigs Folge gemacht hätte. Also die Schweinebucht Folge, sie heißt Bay of Pigs. Unbedingt die jetzt anhören, denn da habe ich viel von der kubanischen Perspektive. Das habe ich alles zu der Folge geschoben, damit ich das jetzt nicht alles über Castro und das Ganze wiederholen muss und wie die Kubaner das, also, denn die Geschichte zwischen Amerika und Kuba ist sehr alt, fast, also die Jahrhundertswende, die Spanish-American War, das kommt auch noch dran vor, deswegen überspringe ich das Ganze jetzt und erzähle ich nicht die ganze Geschichte zwischen Kuba und Amerika, aber Kuba war fast eine Kolonie von Amerika. Dann haben wir den Präsidenten Batista unterstützt, gegen den eben Fidel Castro überstürzt hat. Kuba war im Mittelpunkt von dem Ganzen. Und das Ganze muss man auch, also darf man nicht vergessen, wenn man jetzt zwischen Russland und Amerika spricht. Das hier ist, die Kuba-Krise ist das nächste, was wir an Atomkrieg, also an der Vernichtung der Menschheit kamen. 1962, Ende des Jahres, das war wirklich diese 13 Tage der Quarantäne, bis Khrushchev nachgab und sie ihren Deal machten. Das war wirklich der Höhepunkt. Danach gab es ja auch diesen roten Telefon, diesen Hotline zwischen Moskau und Washington und so. Das heißt, es konnte nie wieder sowas wirklich passieren, wo die Kommunikation so schlecht war zwischen Khrushchev. Also Moskau hatte keine Ahnung, was Amerika macht und was sie heimlich machen und was sie denken. Und Amerika auch nicht, außer eben, sie haben durch Bilder von dieser U-2-Flugzeuge das Ganze herausgefunden. Also da gab es keine diplomatischen Dinge. Also es gab Diplomaten in Schweden und andere Länder, die so heimlich verhandeln wurde, so ging das Ganze auch diese 13 Tage, aber 1900, also im nächsten Jahr 63 wurde diese Hotline zwischen Kremlin und White House erstellt, eben, und diese Limited Nuclear Test Ban Treaty, diesen nuklearen Testverbot oder also teilweise, dass man das einschränken würde, dass es nicht einfach unbegrenzt nukleare Waffen aufhaufen und bauen wurden. Beide Seiten. Und das ist auch das erste Mal, der 22. Oktober, die Rede vom Präsidenten, das ist das erste Mal, wo eine Rede von einem US-Präsidenten die erste Seite von der Pravda in Moskau oder in Russland ganz bedeckt hatte. Also sie haben, also diese Drohung an Khrushchev und so. Für Castro selber war das ja ein toller Schachzug, dass er plötzlich eine nukleare Macht war praktisch, also die nuklearen Waffen. Kennedy hat auch eindeutig gesagt, eine nukleare Attacke von Kuba aus wird als Kriegsakt von Sowjetunion gesehen, nicht von Kuba alleine. Aber also Fidel Castro fand das Ganze toll, dass er so im Mittelpunkt von der Welt stand, hier 62. Castro hat schon seine eigene sehr interessante Geschichte. Und es gab ja schon, also 5000 Marines wurden in Guantanamo Bay zu der Zeit stationiert. Also es gab schon Truppen wirklich in der Nähe von Kuba und Florida ist ja, wie gesagt, bloß 90 Meilen weg. Und 1992 sagte Robert McNamara, es gibt da ein Video, ein Dokumentarfilm, wo er Kuba zum ersten Mal wieder besucht, also 1992 und auch Fidel Castro besucht und zum ersten Mal seit der Kuba-Krise und während seinem Besuch lernt er, dass er 162 nukleare Raketen hatte und die Amerikaner waren schockiert, dass es viel mehr waren, als sie dachten und dann waren sie nochmal schockiert, als sie herausgefunden haben, dass die U-Boote, auf denen die Amerikaner geschossen haben, dass sie auch mit nuklearen Torpedos bestückt waren. Das wussten die Amerikaner davor nicht, also es war viel näher an einem nuklearen Angriff, als sie überhaupt dachten, als sie wussten. McNamara fragte Castro, wusstest du, dass die nuklearen Warheads, dass die nuklearen Waffen in Kuba waren? Und Castro sagte, also natürlich wusste er das. Und hättest du Khrushchev geraten, dass sie gegen den Vereinigten Staaten eingesetzt wären, im Fall einer US-Invasion? Und Castro sagte, ich hätte nichts gemacht. Ich habe es ihm genauso geraten, dass sie gegen die US verwendet werden. Also Castro und Kuba und das Ganze, das ist schon sehr interessant. Denn die nächste Frage von McNamara war, was hätte mit Kuba passiert im Fall von einer US-Invasion von Kubas? Und Castro antwortete, wir wären komplett vernichtet werden. Also Kuba gäbe es nicht mehr danach, ganz klar. Und was die Amerikaner auch nicht wissen konnten, ist, dass die Russen wirklich Angst vor einem amerikanischen Erstangriff hatten. Denn sie wussten genau, wie die Generäle zu Khrushchev flüsterten, er sollte zuerst angreifen. Taktisch, strategisch gesehen wussten sie ganz genau, dass die amerikanischen Generäle das Gleiche in dem Ohr von Kennedy flüsterten. Die UN spielte hier eine wichtige Rolle als zwischen den beiden Ländern für diese 2 Wochen. Und es gab dann auch das berühmte Doomsday Clock, die Uhr, mit der totalen, also nukleare Krieg wäre dann 0 Uhr, also 12 Uhr mittags oder Mitternacht. Und umso näher man an Mitternacht kommt, umso näher wir an den nuklearen Krieg sind. Das ist das Doomsday Clock. Und 1992 im Oktober wurde es zu 2 Minuten vor Mitternacht gerückt. Also beinahe, also alle. Und das ist so eine Wer bestimmt das Ganze? Das sind so Wissenschaftler und keine Ahnung, irgendwelche Akademiker, die eben gewarnt haben, also schon zu Manhattan Project und Oppenheimer, nachdem wir die nuklearen Waffen gegen Japan benutzt haben, haben eben Wissenschaftler gewarnt, was der nukleare Winter und das Ganze heißt für die Menschheit, nämlich die totale Vernichtung der ganzen gesamten Menschheit. Und also Mitternacht heißt dann eben das Ende der Zivilisation. Und 62 wurde die Uhr auf 2 Minuten vorgerückt. 2016 waren wir bei 3 Minuten. Ist sie also in den letzten 40 Jahren eine Minute insgesamt zurückgerückt. Jetzt haben wir einen neuen Präsidenten und jetzt sind wir wieder bei 2,5 Minuten vor. Also sie haben es tatsächlich gerade erst in 2017 haben sie es in einer 30 Sekunden wieder vorgerückt. Richtung Mitternacht. Richtung der Vernichtung der Menschheit durch nuklearen Winter. Aber nicht heute, nein, heute nicht. Heute ist ein normaler, sonniger Tag in Kalifornien. Also, bis zum nächsten Mal. Have a nice day. Und warum die Uhr vorgerückt wird und warum das Ganze wieder heute wichtig wird, sieht die Folge Nukem. Das ist, glaube ich, erst ein paar Folgen her. Und sonst schaut mal bei podcastnik.com vorbei, podcastnik.com. Da gibt es also neue T-Shirts, neue Stickers. Bei Patreon ist noch nicht aufgebaut, aber ich habe neue Stickers vor mir. Die sind sehr cool geworden, das Ganze. Und außerdem bin ich in 2017 Oktober in Nürnberg, auch in Berlin. Also auf jeden Fall in Nürnberg will ich eine Live-Aufnahme machen, in Berlin bloß für ein Bierchen. Gut, also welche Folgen habe ich erwähnt? Nukem, Little Boy und Fallout Shelter. Genau, die drei sind mit dem hier verwandt. Ach ja, und natürlich Bay of Pigs auch. Okay, gut. Und sonst podcastnik.com, podcastnik.com für Neuigkeiten. Alright, now have a nice day.
Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere. And we hope around the world, God willing, that goal will be achieved. Thank you and good night.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.